Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Heute kommen wir zum zweiten Teil der Botschaft des Hohelieds Salomos. Und ich habe ein paar Verse hier auf den Zettel drucken lassen, aber am besten habt ihr die Bibel zur Hand und schlagt dann immer die Verse auf, die ich gerade lese, um besser folgen zu können. Und ich werde dann im Verlauf der Predigt uns einige Verse davon lesen. Das letzte Mal im ersten Teil hatten wir eigentlich nur den ersten Punkt dieser Botschaft abhandeln können. Da ging es um die Lektionen auf dem Weg zur Hochzeit, auf dem Weg zur Ehe. Und heute geht es jetzt um die letzten drei Punkte, um die Lektion für die Hochzeit, für die Ehe und dann der vierte Punkt, das Hohelied und Christus. Wie weist uns das Hohelied auf Christus? Auch möchte ich noch was dazu sagen, die Bibel sagt noch viel mehr zum Thema Hochzeit und Ehe und diesen Sachen. Also das Hohelied ist nicht das Einzige dazu. Aber das Besondere am Hohelied ist, dass der Schwerpunkt dieser Themen bei der sexuellen Liebe liegt, bei der körperlichen, bei der erotischen Liebe. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Das ist alles ein bisschen gleichförmig hier angeordnet, aber der erste große Hauptpunkt ist jetzt die Lektion für die Hochzeit. Und ich weiß, so viele betrifft das jetzt hier nicht mehr, aber wir haben ein paar ganz konkret und ich hoffe, es ist für die anderen trotzdem interessant. Man ist ja immer wieder mit Hochzeiten beschäftigt und es ist gut, wenn man da auch mal weiß, was die Bibel dazu sagt. Im Hohelied Kapitel 3, Abvers 6, da wird ein königlicher Hochzeitsaufzug angedeutet. Und zwar nicht deshalb, weil es hier tatsächlich um die Hochzeit eines Königs geht, wohl aber, weil Braut und Bräutigam an ihrem Hochzeitstag wie Könige und Königin füreinander sind. Und natürlich, weil der Tag, an dem sie endlich, weil es der Tag ist, an dem sie endlich miteinander verbunden werden. Wir hatten das letzte Mal dieses große Verlangen, das ganze Hohelied besteht eigentlich nur aus dieser Sehnsucht, aus diesem Verlangen, endlich zusammen zu sein. Die Hochzeit ist der Tag, an dem sie nun endlich zusammenkommen. Es ist deshalb ein besonderer Fest- und Freudentag und es ist ein Tag, der durchaus feierlich begangen werden sollte. Und manche sagen ja, der Hochzeitstag, das soll nun auch der schönste Tag im Leben sein. Dementsprechend Druck macht man sich bei der Planung und Ausrichtung dieses Tages. Und dann kann es schnell passieren, dass es nicht der schönste Tag, sondern eigentlich so ein bisschen der stressigste Tag im Leben wird. Es kann passieren, dass die Enttäuschung manchmal größer ist als die Freude. Deshalb lautet mein erster Unterpunkt, der schönste Tag im Leben, Fragezeichen. Nun, keine Frage, die Hochzeit sollte ein wunderschöner Tag sein. Gerade für das Hochzeitspaar sollte es eine Hochzeit werden, die sie als prächtig und als angemessen wahrnehmen. Eine Hochzeit, bei der sie den lang ersehnten Ehegatten bestaunen und genießen können. Es ist der Tag, von dem an das Paar fortan ihre Liebe in vollen Zügen genießen kann. Ich lese uns dazu mal diesen mittelsten Vers, wirklich konkret mittelsten Vers des Hohelieds vor, wo es eben nach diesem ganzen Verlangen überall zu dieser Vereinigung kommt. Ich komme, also das ist Kapitel 5, Vers 1, der steht hier auch auf dem Zettel. Ich komme in meinem Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Das ist der volle Genuss, der Genuss in ganzen Zügen. Und hier steht immer dieses Mein, ja, jetzt gehören sie endlich zusammen. Einer gehört den anderen. Dieser Vers beschreibt die vollkommene Vereinigung. Und wie gesagt, er bildet genau die Mitte des Hohelieds. Endlich wird das Verlangen und die Sehnsucht nacheinander gestillt. Und hinzu kommt, dass es nicht nur darum geht, endlich körperlich zusammenkommen zu dürfen. Es wird ein Bund für das Leben geschlossen. Ich erinnere euch an diesen einen von den zwei Refrains des Hohelieds. Ich bin mein und du bist, ich bin dein und du bist mein. Wo die Bundesformel anklingt. Ja, zwei Hälften werden zu einem Fleisch verbunden. Und das geschieht nicht durch die körperliche Vereinigung. Die körperliche Vereinigung, wo Gottfried mich immer so lieb darauf hinweist, was auch richtig ist, die dann im Traugottesdienst durch den Kuss symbolisiert wird. Also dieser Kuss hat eine Bedeutung, ja, im Traugottesdienst, nicht nur einfach, ach, das ist so schön. Diese körperliche Vereinigung ist das Zeichen für diese Verbindung. Es ist die Frucht dieser Verbindung, aber Gott verbindet Mann und Frau zu einem Fleisch. Gott hat die Ehe gestiftet und er fügt sie zusammen. Jesus sagte und zitiert damit 1. Mose, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das Fest, die Hochzeit soll diesen Moment, das besondere Element unterstreichen, würdig unterstreichen. Also feiert, ja, lasst es krachen bei der Hochzeit, absolviert die Hochzeit nicht, sondern feiert sie. Das ist ein ganz besonderer Tag im Leben. Aber es ist hoffentlich nicht der schönste Tag im Leben. Mann und Frau sollen fortan in ihrer Liebe zueinander immer weiter wachsen. Der Genuss ihrer Liebe soll immer größer werden. Wie schrecklich wäre es, wenn die Hochzeit, der erste Tag der Ehe, schon der schönste Tag wäre. Das würde ja bedeuten, dass es ab dann nur noch bergab geht. Und deshalb ist es nicht so schlimm, wenn die Traumhochzeit nicht ganz so wird, wie man sich das vorher erträumt. Wenn die Serviettenfarbe doch nicht 100% zum Brautstrauß passt, oder vielleicht kennt man 60% oder 80% der Gäste gar nicht, weil man heiratet in eine große Familie, man weiß gar nicht, mit wem man hier feiert, oder. Es gibt so viele Gründe, warum eine Hochzeit nicht so ist, wie man sich erträumt hat. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Ein Paar sollte immer mit Freude und Dankbarkeit auf seine Hochzeit zurückblicken. Nicht, weil es das berauschendste Fest war, was sie je in ihrem Leben erlebt haben, sondern weil es der Tag war, an dem Gott sie zusammengefügt hat. Zu einem Bund. Gott hat sie zusammengeführt. Er hat sie mit Liebe füreinander erfüllt und zu einem Fleisch zusammengefügt. Und darum ist gerade auch der Hochzeitstag ein Fest, an dem es nicht nur um das Brautpaar geht, sondern um Gott, die Quelle der Liebe. Und dann habe ich noch einen zweiten Unterpunkt hier dazu angefügt. Ein Fest der Liebe Gottes ist das Hochzeitsfest. Nicht nur das Brautpaar, sondern Gott soll gefeiert und gepriesen werden, denn die Liebe ist eine Flamme des Herrn, wie es dieser Höhepunktvers im Hohelied ausdrückt, Kapitel 8, Vers 7. Und hier in diesem zentralen, diesem Mittelvers, dieser andere entscheidende Vers, den ich jetzt gerade gelesen hatte, Kapitel 5, Vers 1, da wird dann auch am Ende die ganze Hochzeitsgesellschaft zum Lobpreis, zur Freude an der Liebe aufgefordert. Ja, wir lesen den Vers nochmal. Zuerst geht es einfach um die Zusammenkunft, um das Paar. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Und jetzt am Ende aber die Aufforderung, esst meine Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Ja? Der Bräutigam, der hier spricht, fordert jetzt alle auf, berauscht euch an der Liebe. Das Paar ist endlich für sich allein, es ist endlich vereint und dennoch ist ihre Liebe nicht nur für sie allein. Die Menschen um sie herum sollen ihre Liebe feiern, sie sollen durch ihre Liebe hinausgewiesen werden auf Gott und seine Liebe zu uns. Und damit kommen wir zum nächsten Hauptpunkt, Lektionen für die Ehe, denn die christliche Ehe soll in dieser Welt im Besonderen ein Zeugnis für die Liebe zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und der Gemeinde sein. Ja, wir sind verheiratet miteinander, um zusammen zu sein, wir können dies genießen, aber unsere Liebe geht über unsere Verbund, über unsere Zweisamkeit hinaus. Sie weist uns auf Gott. Also, Punkt 2 heute Morgen, Punkt 3 insgesamt in der Botschaft des Hohelieds, Lektion für die Ehe. Und die erste Lektion lautet, die Ehe ist kein Selbstläufer. Ich lese uns dazu aus dem Kapitel 5 ab Vers 2 weiter vor. Das ist also direkt der anschließende Vers, der anschließende Abschnitt nach diesem Vers, wo sie endlich zusammenkommen. Wie geht es dann weiter? Kapitel 5, Vers 2. Ich schlafe, sagt sie, aber mein Herz wacht. Sie ist unruhig. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Jetzt Jetzt kommt er, was sagt er? Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen von der Nacht. Also er ist draußen gewesen, er ist körperlich ermattet, er möchte jetzt gerne zu seiner Frau, möchte mit ihr zusammen sein. Aber was antwortet sie? Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder besudeln? Also sie kann die Tür nicht öffnen, es passt ihr gerade nicht so. Aber mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke, da geriet mein Herz in Wallung seinetwegen. Ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen, da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von feinster Myrrhe auf den Griff des Riegels. Ich tat meinen Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus, also sie ging außer sich, ich war völlig baff, ich war schockiert. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, aber er antwortete nicht. Es fanden mich die Wächter, welche die Runde machen in der Stadt. Sie schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Schleier weg, die Wächter auf der Mauer. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank vor Liebe, dass ich krank bin vor Liebe. Also was sehen wir hier in diesem Abschnitt? Direkt nachdem sie endlich zusammengekommen sind. Der Mann hat Verlangen nach der Frau, aber er ist von ihr ausgeschlossen. Sie schiebt geringe Gründe vor, warum sie ihn nicht öffnen kann. Im Kontrast dazu, in dem Gedicht, die wir vorher hatten, da ist sie mittags los, da ist sie nachts los. Sie wollte einfach immer mit ihm zusammen sein. Es scheint nur eine kleine Luke offen zu sein, aber es reicht nicht aus, dass der Mann sich Zutritt verschafft. Doch dann, durch die Bemühungen des Mannes, ist die Frau nun doch offen für ihn. Ja, ihre ganze Seele verlangt nach ihm. Sie will ihn einlassen. Doch wie groß ist der Schock, als er nicht mehr da ist. Sie hat ihn zu lange warten lassen. Nun liegt es an ihr, ihn zu suchen und zu rufen. Also beide haben Verlangen nacheinander. Aber ihre Herzen schlagen nicht synchron. Sie kommen nicht zueinander. Sie haben sich ein Stück weit entfremdet. Die Herzen schlagen nicht mehr im gleichen Takt. Und das führt nun zu einigen Problemen, wie es im weiteren Verlauf des Gedichtes deutlich wird. Darauf können wir heute nicht so sehr eingehen, aber wir merken, da gibt es einige Probleme. Sexualität ist ein Gebiet, in dem es eben auch zu Problemen kommen kann, wie in allen anderen Bereichen der Ehe auch. Auch in der Ehe kann man krank vor Liebe sein. Das kennt man ja eigentlich mehr so aus dem Bereich vor der Ehe. Ich bin krank vor Liebe, weil wir einfach nicht zusammen sein können. Aber jetzt auch, als sie schon zusammen sind. Vereint zu sein im Ehebund bedeutet nicht, dass man von nun an in allem eins ist und bleibt. Auch in der Ehe kann es aus Eifersucht, aus Enttäuschung zu Entfremdung und Einsamkeit kommen. Die Gefahren für die Ehe sind groß und das Versprechen, das man sich eins gegeben hat, vor dem Traualtar, das ist keine Garantie für eine glückliche und haltbare Ehe, wir wissen das. Ja, die Ehe ist kein Selbstläufer. Es kann zur Entfremdung kommen. Ja, wie schnell passiert es, dass man sich sagt, jetzt bin ich ja verheiratet und eine christliche Ehe darf ja auch nicht geschieden werden, das ist also jetzt sicher. Und da kann ich mich ja jetzt auch ein bisschen wieder mehr um mich selbst kümmern. Muss nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, muss mich nicht mehr so viel um den anderen bemühen. Ja, es gibt schon einen Unterschied zwischen der Werbungsphase vor der Ehe und dann, wenn sich alles so langsam runterkommt in der Ehe und alles seinen Gang wieder geht. Aber die Botschaft des Hoheliedes, die gilt nicht nur für Jungverliebte. Das ist nicht nur ein Buch so für Leute, die jetzt heiraten wollen. Sondern es ist ein Buch für Ehepaare. Das große Verlangen nacheinander, diese Hingabe, Treue, Reinheit und die Freude aneinander sollen eben nicht nur ein Kennzeichen der Beziehung in der Verlobungsphase und vielleicht auch dann in den ersten Ehejahren sein. Sie sollen die Ehe immer zu und immer tiefer prägen. Es läuft nicht so, dass man sich zur Hochzeit einmal zusichert, ich bin dein und du bist mein, und sich dann darauf ausruhen kann. Nein, beide Gatten sind aufgefordert, fortwährend den anderen zu suchen und sich ihm hinzugeben. Umso mehr, wenn es zu Verletzungen, wenn es zu Entfremdung gekommen ist. Und darum passt es so gut, dass die Frau oftmals im Hohelied mit einem Weinberg oder der intime Ort, wo sie mit in Liebe zusammenkommt, mit einem Garten verglichen wird. Ein Weinberg oder ein Garten muss fortwährend gepflegt werden. Sonst kann man seine Früchte nicht genießen. Das steckt hier dahinter. Die Liebe in der Ehe muss fortwährend gepflegt werden. Nur dann kann man die Früchte der Liebe genießen. Und die Früchte sind dann Erfüllung, Zufriedenheit, Glück. Es wurde alles mit dem Wort Shalom ausgedrückt. Das letzte Mal hatten wir das. Freude. Aber ganz konkret auch Kinder. Und darum habe ich diesen Punkt hier angefügt. Sexuelle Liebe und Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit, das ist für uns ein Wort, das wir vielleicht nicht so jetzt für Pärchen verwenden würden, aber so macht es die Bibel halt. Ja? Vorrangig geht es im Hohelied um das Verlangen nach sexueller Liebe und die Erfüllung desselben. Die Botschaft ist klar, Sex ist nicht nur für die Fortpflanzung da. Aber dieses Thema spielt natürlich auch eine Rolle. Eine Ehe ist auf Kinder angelegt. Und darum finden wir verwoben in die Liebesgedichte auch immer wieder Hinweise auf Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Es ist wunderbar miteinander verwoben. Ich gebe uns nur Teilverse als Beispiel. Kapitel 2, Vers 13. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Das ist Paarungszeit, das ist Fortpflanzungszeit. Oder 4, Vers 2. Deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen. Die allesamt Zwillinge tragen, von denen keines unfruchtbar ist. Oder Kapitel 8, Vers 5. Unter dem Apfelbaum, der Apfelbaum immer ein Symbol für nicht nur für die Liebe, sondern eben auch für die Fruchtbarkeit. Unter dem Apfelbaum weckte ich dich auf. Dort litt deine Mutter Wehen für dich, dort litt sie Wehen, die dich gebar. Gott zeigt uns so, wie er auf wundervolle Weise die Liebe, die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau und die Zeugung eines Kindes verbunden hat. Und hier meine ich jetzt eben nicht nur, dass dann eben beim Geschlechtsverkehr die Samenzelle mit der Eizelle zusammenkommt. Kinder sollen, das wird hier deutlich, eine Frucht und ein Zeichen der innigen, treuen, hingebungsvollen Liebe zwischen Mann und Frau sein. Aus ihrer überbordenden Liebe füreinander soll neues Leben entstehen. Und das klingt romantisch und schön, aber wir sollten diese Aussage sehr ernst nehmen. Weil wir gerade in Bezug auf Kinder sehr stark von der Welt und von der Gesellschaft und ihren Ansichten geprägt sind. Warum entscheidet man sich heutzutage in der Gesellschaft, ein Kind zu bekommen? Welche Faktoren spielen oftmals eine wichtigere Rolle als die hingebungsvolle Liebe zueinander? Manche denken, wenn wir ein Kind bekommen, dann können wir unsere schon verletzte Liebesbeziehung wieder verbessern. Ist genau umgedreht. Natürlich spielen in der Welt Vernunftsgründe eine sehr große Rolle. Und das ist natürlich nicht falsch. Man muss sich Gedanken über die Familienplanung machen. Man muss vernünftig sein. Es ist gut, wenn auch Christen da vernünftig drüber nachdenken. Aber solcherlei Vernunftsgründe können zu wichtig werden, eine zu große Rolle einnehmen. Oder sie können schlichtweg falsch sein. Einer der wichtigsten Vernunftsgründe ist das Thema Geld, ja, materielle Sicherheit und alles, was damit zusammenhängt. Haben wir eine Wohnung, die genug groß ist, das Auto und das und das und das, was wir alle denken, das muss die Grundlage sein, damit wir überhaupt ein Kind bekommen können. Das Kind muss es doch mal gut haben und außerdem ich selbst möchte auch nicht, dass mein Lebensstandard dann sinkt, bloß weil ich Kinder habe. Da merken wir schon, das sind keine christlichen Gründe, keine gute Grundlage für Kinder. Es hat nichts mit der hingebungsvollen Liebe zueinander zu tun. Kinder bekommt man heutzutage, weil es ums Ansehen geht. Es ist ein Statussymbol oder weil man ein Spielzeug braucht, wieder ein bisschen was Neues im Leben. Oder weil man sich einfach sagt, ja, der Stammbaum unserer Familie muss erhalten werden. Oder Kinder entstehen einfach aus Versehen, aus Zufall. Nicht aus der hingebungsvollen Liebe füreinander, sondern aus Begierde und Selbstsucht. Und welche Gründe gibt die Bibel an? Warum sagt die Bibel uns, dass wir Kinder bekommen sollen? Denn auch bei uns soll es nicht so sein, dass wir sagen, ah ja, das gehört sich halt so. Wir sind Christen und Christen bekommen Kinder, das gehört sich halt so. Das ist dann wieder die Richtung Ansehen nach außen. Die Bibel gibt sicherlich viele Gründe an, ich will heute nur zwei nennen. Und zwar den einen aus Genesis und den anderen aus dem Hohelied. Und Genesis und Hohelied sind auf vielerlei Weise verwoben. Das kann ich euch heute nicht alles deutlich machen, nur am Ende dann nochmal. Aber diese zwei Gründe möchte ich jetzt nochmal nennen. Klar, das erste Gebot der Bibel lautet, seid fruchtbar und mehret euch. Und warum sagt Gott das den Menschen und was soll es bewirken, die befolgen dieses Gebot? Es geht um die Verherrlichung Gottes. Wir sollen Kinder kriegen, warum? Aus Liebe zu Gott. Diese Liebesbeziehung ist entscheidend. Und das Hohelied spricht jetzt die Liebesbeziehung zwischen dem Paar an. Wir sollen Kinder bekommen als ein Zeichen der Frucht der hingebungsvollen Liebe zueinander. Kinder sollen aus der überbordenden Liebe heraus entstehen, die man füreinander hat. Und auch darin sollen wir wieder Gott verherrlichen, ihn widerspiegeln, denn Gott hat aus seiner überbordenden Liebe heraus den Menschen geschaffen und den Menschen errettet. Gott hat den Menschen nicht errettet, und weil er jemanden zu lieben brauchte oder weil er geliebt werden musste, um sich wirklich gut zu fühlen. Gott hat den Menschen gerettet aus überbordender Liebe, weil er Liebe ist. Und so sollen wir Gott widerspiegeln in diesem Zeugungsakt. Also wenn ihr überlegt, wir haben ja einige Paare, die sich mit den Gedanken da bewegen hier in der Gemeinde und sicherlich auch Kinder haben wollen, prüft eure Gründe, eure Gedanken dazu und seht, was für wunderbare Gründe Gott hier angibt. Aber Kinder sind natürlich ein wichtiges Thema, aber Sexualitäten der Ehe, das macht das Hohelied eben deutlich, ist nicht nur dafür da, um Kinder zu bekommen. Sie ist auch nicht nur dafür da, um Unzucht zu vermeiden, worauf Paulus ja hinweist in 1. Korinther 7, Vers 2, ja, dass man sein sexuelles Verlangen regelmäßig stillen kann, ohne zu sündigen. Dafür ist die Ehe auch da, dass man die Sexualität da ausleben kann. Nein, die Sexualität ist auch dafür da, um genossen zu werden. Und damit kommen wir zur nächsten Lektion für die Ehe. Sexualität soll nicht nur befriedigt, sondern genossen werden. Ja, es ist ein Gebot Gottes, dass wir die erotische Liebe in der Ehe genießen sollen. Dass wir uns daran berauschen und große Freude haben sollen. Ich lese uns aus Kapitel 7, Vers 7. Der Mann spricht hier, wie schön bist du und wie lieblich, o Liebe voller Wonnen. Dieser, dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen, dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein. Und jetzt kommt sie steigt in dieses Gedicht mit ein und sie antwortet ihm, der meinen Geliebten sanft hinuntergleitet, über die Lippen der Schlafenden rieselt. Ich gehöre meinen Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat, ob die Blüten sich geöffnet haben, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Die alraunen Früchte verbreiten Duft. Und über unsere Tür sind allerlei Früchte, edle Früchte, neue und alte, habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. So wie die Düfte von Blüten und Früchten belebend, erfüllend, ja berauschend sein können, so soll die sexuelle Liebe berauschend sein. Es soll eine Wonne sein. Das heißt, so über Sex zu denken, das von der gemeinsamen Intimliebe zu erwarten und dann auch zu erleben, ist keine Sünde. Manchmal denkt man ja, darf man das so davon denken überhaupt? Ja, genau darum geht's. Es ist Gottes Wille, es ist Gottes Gabe. Und der gottgegebene Rahmen und damit die Grundlage für den Genuss ohne Reue, aber mit Freude, ist der Ehebund. Und das Besondere des Ehebundes, so wie er von Gott von Anfang an bestimmt war und worauf im Hohelied besonders Wert gelegt wird, das ist seine Exklusivität. Es geht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Nur in dieser exklusiven Beziehung werden sie tiefes Glück und Erfüllung, auch sexuelle Erfüllung, ja Freude und Genuss erfahren. Doch viele meinen, Sexualität wird besonders erfüllend und aufregend durch Abwechslung und Freizügigkeit. Salomo muss ein berauschendes Liebesleben geführt haben. Warum? Weil er 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen hatte. Darauf wird auch im Hohelied angespielt. Ganz am Ende, Kapitel 8, Vers 11, da wird Salomos Harem als ein gigantischer Weinberg erwähnt. Salomo hatte einen Weinberg bei Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder sollte für seine Frucht 1000 Silberlinge bringen. Mein eigener Weinberg, sagt die Frau, sie meint damit ihren Leib, mein eigener Weinberg liegt vor mir. Die 1000 gehören dir, O Salomo, und 200 den Hütern seiner Frucht. Es ist sehr schwer, jetzt das genau zu deuten. Aber was hier damit gemeint ist, ist, je mehr Frauen Salomo hatte, ja, je größer sein Weinberg, sein Harem wurde, desto weniger konnten seine Beziehungen zu den Frauen persönlich und erfüllend sein. Salomo musste sogar Hüter anstellen. Er musste Instanzen zwischen sich und den Frauen schaffen, das überhaupt alles bewältigen zu können. Also wenn ich Verwalter für meine Frauen anstellen muss, da ist es klar, da habe ich nicht das intimste Verhältnis mit diesen Frauen. Nur bei der exklusiven Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ist eine innige Beziehung voller Vertrauen möglich. Beide kennen sich gut, beide sind aufeinander eingespielt, voneinander abhängig. Das geht bis ins Körperliche hinein, ja? dass das Gehirn, die Chemie im Gehirn darauf eingespielt, darauf geprägt ist. Es ist tatsächlich so. Beide sind voneinander abhängig, aufeinander angewiesen. Beide verlangen voll und ganz nacheinander und beide geben sich voll und ganz einander hin. Und so werden beide die süßen Früchte ihrer Liebe in vollen Zügen genießen. Welche Anwendung können wir daraus lernen? Es lohnt sich, was sollen wir da annehmen? Nach was sollen wir trachten? Es lohnt sich, um Treue und Reinheit in der Ehe zu kämpfen. Darum zu kämpfen, nur Augen für den einen oder die eine zu haben. Gott will euch umso mehr wahre Erfüllung und Freude, auch ein erfülltes Sexualleben in der Ehe schenken. Nicht nur am Anfang der Ehe, sondern bis dass der Tod euch scheidet. Damit kommen wir zur letzten Lektion, die ich so benannt habe, bis dass der Tod euch scheidet, denn der Tod kommt hier auch nochmal zur Sprache. In diesen letzten Versen, Kapitel 8, Vers 6 und 7, diesem Höhepunkt des Hoheliedes, wo die Liebe geschrieben wird. Da lesen wir, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Zu Beginn wird das Siegel erwähnt. Das Siegel ist ein Zeichen des Besitztums, der persönlichen Identifikation, der Verbindlichkeit, der Sicherheit. Und mit diesem Bild wird die Aussage nochmal verstärkt, dass sich die Ehegatten einander hingeben sollen. Sie gehören nicht mehr sich selbst. Sie gehören dem anderen. Sie identifizieren sich mit dem anderen. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre dir, denn dein Siegel ist auf meinem Herzen. Ein Zeichen für Besitztum. Und der Grund für diese hingebungsvolle, fest verbundene Beziehung ist die Liebe. Und in den darauffolgenden Versen werden das Wesen und die Quelle dieser wahren Liebe beschrieben. Das erste ist, die Liebe ist stark wie der Tod. Die Macht des Todes, der Macht des Todes kann keiner widerstehen. Es ist die Macht in dieser Welt. Alle müssen sterben. Wahre Liebe ist also so mächtig wie der Tod, das heißt, sie ist genauso unerschütterlich, unwiderstehlich. Zweiter Vergleich, ihr Eifer, unbezwinglich wie das Totenreich. So wie das Totenreich keine Toten mehr preisgibt. Ja, wer tot ist, ist tot. Ich weiß, Jesus macht da ab und zu Ausnahmen, aber grundsätzlich gilt das. Genauso wenig sollen Ehegatten einander preisgeben. Sie sollen einander festhalten, auch wenn es Probleme gibt, auch wenn es zu Verletzungen aufgrund von Untreue und Lieblosigkeit kommt. Trotzdem festhalten. Das ist die wahre Liebe. Ihre Glut ist wie Feuer und dann Vers 7, große Wasser können sie nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Große Wasser und Ströme stehen für Gefahren, für Chaos, für Bedrängnisse. Wasserströme wirken zerstörend. Aber wahre Liebe kann nicht ausgelöscht werden. Sie ist beständig. Und der letzte Vergleich, wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Solche wahre Liebe kann man nicht kaufen. Ja? Das ist wieder der Hinweis zum Harem, wo es eben um die 1000 Silberlinge, um das ganze Geld geht. Dort ging es um Reichtum, um Ehre, um Ansehen, aber nicht um wahre Liebe. Wahre Liebe kann man nicht kaufen. Wahre Liebe ist unwiderstehlich und unerschütterlich, intensiv und beständig, unbezahlbar und darum unkäuflich. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Paulus lehrt im Hohelied der Liebe, dass diese Liebe, von der hier im Hohelied Salomos die Rede ist, eine Gnadengabe Gottes ist. Paulus spricht davor von den Gnadengaben, die Gott uns gibt. Und die Liebe ist die Gnadengabe Gottes. Diese Liebe können Menschen nicht aus sich erzeugen. Aus sich ist jeder von uns ein Egoist. Diese Liebe ist keine Flamme, die in den Herzen der Menschen brennt, so wie es uns oft eben verkauft wird in dieser Welt. Ja? Ganz tiefe Menschen, da brennt diese Liebesflamme. Und deshalb ist der Mensch letztlich doch gut. Deshalb kann er es schaffen. Deshalb kann er doch zusammenkommen. Deshalb kann er diese Welt retten. Weil ganz tief in ihm ist diese Liebe. Das werdet ihr in jedem anderthalbten Hollywood-Film so sehen. Element 5, kennt jemand den Film noch? Nee, das fünfte Element am Ende. Wie wird die Welt erlöst? Weil die Liebe im Menschen ist. Das zeichnet den Menschen aus. Wahrheit ist, das zeichnet den Menschen eben gerade nicht aus. Diese Liebe ist eine Flamme des Herrn. Sie ist übernatürlich. Sie ist eine Eigenschaft Gottes. Das heißt, nur er kann uns mit wahrer, selbst aufopfernder und treuer Liebe erfüllen. Sie muss und sie kann nur von ihm kommen. Nur wenn wir mit Gottes Liebe erfüllt sind, können wir dauerhaft die Liebe zerstörenden Kräfte in dieser Welt überwinden. Und damit komme ich zu dem letzten großen Hauptpunkt, zum vierten Punkt der Botschaft des Hohelieds, Christus und das Hohelied. Diese ideale Liebesbeziehung, die uns hier vorgestellt wurde, zwischen einem Mann und einer Frau, in der Ehe, die lehrt uns natürlich einiges über die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Denn die Ehe war von Anfang an von Gott dazu bestimmt, die Beziehung zwischen sich und seinem Volk zu bezeugen. Ja, wenn wir hier lesen von Treue, von Hingabe, von Freude aneinander, da sind das natürlich alles Verbindungen, die wir ziehen können, ohne in Allegorie zu verfallen. Je mehr wir also über die reine und vollkommene Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau lernen, desto mehr verstehen wir die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Aber ich glaube, das Hohelied weist uns vor allem durch zwei weitere Elemente auf Christus hin. Das erste Element, den ersten Punkt hatte ich in der letzten Predigt schon benannt. Es ist diese Sehnsucht, dieses Verlangen, was wir haben, was in dieser Welt, auch in der glücklichsten Ehe, nie vollkommen, dauerhaft gestillt werden kann. Dieses tiefe Verlangen, was wir Menschen haben, nach Gemeinschaft, nach Erfüllung, das kann nur Gott stillen. Und durch und in Christus sind wir mit Gott verbunden. Und wir werden einmal, wenn Christus wiederkommt, vollkommen mit ihm verbunden sein. Und erst dann wird unsere Sehnsucht völlig gestillt sein. Wie endet die Bibel? Mit diesem Sehnsuchtsaufruf, wie das Hohelied schon endet. Komme, Herr, komme bald. Hallo, herzlich willkommen. Also den Punkt, den hatten wir das letzte Mal schon. Und jetzt noch ein weiterer Punkt, dieses weitere Element. Der zweite Hinweis, deutliche Hinweis des Hohelieds auf Christus. Im Hohelied lernen wir eindrücklich, wie die ideale Beziehung in der Ehe aussieht. Und damit auch, wie weit wir davon entfernt sind. Und wir ganz ehrlich zu uns sind. Die nötige Kraft und Liebe, stetig den anderen zu suchen. Jeden Tag daran zu denken, was braucht mein Ehegatte? Was ist für ihn heute wichtig? Die nötige Liebe, um ihm treu zu sein. Die kann man nur von dem bekommen, der den Himmel verlassen hat, um uns zu suchen und zu finden und zu retten. Christus erfüllt uns mit seiner Liebe und mit dieser übernatürlichen Liebe, die wir eben nicht aus uns selbst erzeugen können. Und er hilft uns dadurch, die eheliche Beziehung Stück für Stück mehr so zu leben, wie im Hohelied beschrieben. Christus liebt uns und er will uns mit dieser Liebe erfüllen. Und er erfüllt uns mit seiner Liebe, indem er aus Liebe zu uns für unsere Lieblosigkeit, für unseren Egoismus, für alle unsere Sünden sein Blut vergoss und für uns starb. Indem er seine Liebe in unser Herz gegossen hat durch den Heiligen Geist, um die liebezerstörenden Kräfte in uns zu überwinden. Und am Ende dieser Predigt möchte ich doch noch, ohne allegorisch zu werden, euch auf eine interessante und ganz konkrete Verbindung, auf eine Linie hinweisen, die sich durch das Wort Gattin, was ja im Hohelied eine wichtige Rolle spielt, ergibt. Es geschah in einem Garten, wo der Mensch das erste Mal sündigte. Dadurch kam es zum entscheidenden Bruch in der Beziehung zu Gott. Aber auch zu dem Bruch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, denn sie schämten sich dann voreinander. Und hier im Hohelied lernen wir, der intime Ort, wo Mann und Frau in hingebungsvoller Liebe wieder zusammenfinden, ist auch ein Garten. Doch wie wird diese wahre tiefe Liebe zwischen Mann und Frau in diesem Garten bewirkt? Durch die Liebe Christi, durch das Evangelium. Und ich denke, deshalb ist es kein Zufall, dass Jesus sein Blutvergießen in einen Garten begann und dass er aus einer Grabhöhle wiederum in einem Garten auferstand. Das Kreuz ist eingeschlossen von zwei Gärten. Der Bruch im Garten wird durch das Leiden Jesu, was im Garten begann und endete, geheilt. Und so werden wir wieder in den Garten der Liebe Gottes zurückgeführt. Ich bleibe dabei, im Hohelied geht es vorrangig um die körperliche Liebe, um Sexualität. Aber dieses Thema hat natürlich mit Christus zu tun. Gerade durch dieses intimste Verbundensein miteinander sollen wir die tiefe Liebe von Christus zu uns und dieses Verbundensein, dieses tiefe Verbundensein mit ihm erfahren. So schreibt dann Paulus: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Amen. Lass uns jetzt dazu ein Lied singen. Es ist ein Passionslied. Für mich gingst du nach Golgatha, die Nummer 88, und dort wird diese Liebe Christi zu uns gesungen.